Nun freue ich mich, dass Sie sich in dieser Christnacht aufgemacht haben aus Ihren häuslichen Feiern. Wir wollen noch einmal im Lichte Jesu stehen in dieser Nacht. Und wir sind verbunden auch mit all den Kranken, die nur über die Kassette mit uns dann feiern. Aber wir haben das auch so eingerichtet, dass immer wieder ein Jahr Zeit versetzt, viele der Missionsmitarbeiter in über 40 Ländern in einem Jahr dann in der Christnacht auch an ihrem Platze feiern. Vielleicht ein bisschen mit Heimweh. Aber das Wichtigste ist, dass Christus unter uns ist. Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen miteinander singen von unserem Liedblatt, Fröhlich soll mein Herz springen. Wir wollen beten. Du Heiland Jesus Christus, wir sind zusammengekommen, um deine Liebe zu erfahren und zu entdecken, wie du uns suchst, wie du jedem von uns nachgehst, auch ganz gleich in was wir stecken für Nöten und Problemen und Schwierigkeiten. Du suchst uns und willst uns herausretten aus allen Dunkelheiten und Verstrickungen. Du hast uns an diesem Abend schon so viel Liebe im Kreis von lieben Menschen geschenkt. Aber wir wollen deine Liebe jetzt erfahren und erkennen und begreifen, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns selig zu machen. Jetzt gib doch, dass keiner unter uns ist, der das nicht heute Abend erfährt, der nicht fröhlich und mutig und zuversichtlich wird durch das Vertrauen auf dich. Und wir wollen dir jetzt in der Stille sagen, was uns bekümmert. Du, Herr, bist größer als alles, was uns bedrängen mag. Amen. lese aus dem Lukas-Evangelium, Geschichte von der Geburt Jesu. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Über das möchte ich nachher sprechen. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, das heißt Messias, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir singen jetzt von unserem Liedblatt, vom Himmel hoch, da komm ich her. Berührt, wie schwer es manche Menschen haben, mit ihrem Lebensschicksal, wie die Maria ihr Kind gebärt in dem Stall unter den ganz armseligen Verhältnissen. Oder man bleibt einfach hängen mit seinen Gedanken, wie schwer es die Hirten hatten, mit ihrer Nachtarbeit und niemand hat sich für ihre Rechte eingesetzt. Die Bürger Bethlehems, die hatten ihre bequemen Wohnungen und die armen Leute da draußen, die waren Tag und Nacht da im Freien. Oder man denkt über die ungerechten politischen Verhältnisse nach und sagt, es ist doch schlimm. Da ist ja die Erhöhung der Mehrwertsteuer noch wohltätig gegenüber dieser Steuerpraxis, die damals die Römer anwandten, wo da jeder an seinen Heimatort zurückkehren muss, wo die Steuerlisten erstellt wurden und dieses ganze Wirrwarr und die kleinen Leute müssen marschieren. Für die unter ihnen, die auf dem Hirtenfeld schon waren von Bethlehem, ist ja heute ganz schwierig, dorthin zu kommen, weil es eines der Gebiete ist, wo die radikalsten der Palästinenser wohnen, in Beit Shahur. Das ist ja nur 11 Kilometer bis zu diesem merkwürdigen Hügelkegel, dem Herodion, dem einzigen Berg und der Trutzburg, die den Namen Herodes des Großen trug. Der hat sich dort oben eingeigelt, dort wurde er auch beerdigt. Das liegt so, wenn man von den Hirtenfeldern nach Osten blickt, direkt da gegenüber, und deutet schon an, in welchem Umfeld das alles passiert ist mit dem Weihnachtswunder, mit der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit. War ja ein grausamer Tyrann, dieser Herodes, hat ja mit Vorliebe seine eigenen Kinder höchstpersönlich umgebracht und seine Lieblingsfrau. Der Augustus, der römische Kaiser, hat mal gesagt, lieber des Herodes Schwein sein als sein Sohn, dann geht es einem besser. Und das spielt die Weihnachtsgeschichte und man könnte überall stehen bleiben, es mag manchmal reizen, jetzt Gedanken darüber anzustellen, was das alles zu tun hat. Aber wissen Sie, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Bibel erzählt viel, was in unserer Welt tagtäglich passiert. Die Bibel ist ein realistisches Buch. Aber Sie kennen das ja, die Grausamkeit der Welt, die Ungerechtigkeit der Welt, das Leid, der Hunger, die Armut. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Wir können es ja manchmal kaum mehr hören, wenn es in den Nachrichten, in Zeitungen dauernd und immer wieder kommt. Die Bibel hat eine Botschaft, eine Nachricht, eine Kunde, ein Evangelium, das uns fröhlich macht, das uns aufrichtet, Zuversicht gibt. Und auf das wollen wir unsere Gedanken richten. Was ist das hier in dieser Weihnachtsgeschichte? Mittendrin in dem schweren Geschehen, plötzlich. Der Helllichtstrahl der Gegenwart Gottes bricht an. Sie merken schon mit meinen Worten, ich kann es nicht richtig beschreiben. Die Bibel kann es auch bloß andeuten. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Plötzlich ist alles in der dunklen Nacht erleuchtet und hell. Und das ist Wunder der Christnacht. Was war das? Der lebendige Gott offenbart sich Menschen. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes wird plötzlich für Menschen erkennbar. Jetzt möchte ich nochmal einen Einschnitt machen, wenn ich das so sage. Heute war ja auch so eine Notiz in der Zeitung drin, dass irgendwo ein Theologieprofessor wieder gesagt hat, das sei alles Märchen, was die Bibel erzählt, und Jesus sei im Grab verwest. Das ist nicht der Erste, der das entdeckt hat. Es gibt viele Zweifler. Es gibt Zweifel in ihrem eigenen Herzen. Und sie müssen die Frage stellen, ist das überhaupt wahr? Aus dem Märchen. Und zwar genau an der Stelle, wo unsere Erfahrung, das, was wir tagtäglich sehen, gesprengt wird. Gibt's das, dass Gott, der unsichtbare Herr, in unserer Welt plötzlich den Vorhang wegzieht und sich Menschen erkennbar macht? Sehr interessant, die Hirten hatten das auch noch nie erlebt. Und nach allem, was wir hier lesen, waren das keine zartbeseiteten flötenspielende Gemüter mit märchenhaften Fantasien. Das waren realistische, harte Männer. Die würden überrumpelt von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn ich sie so ansehe, und wenn ich die Berichte von unzähligen, gläubigen Menschen lese, beobachte ich, dass überall das Gleiche erzählt wird. Wir wollten gar nie glauben, wir hatten keinen Gedanken dran, wir wurden überrumpelt von der plötzlich uns offenbaren Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wir haben es überhaupt im ersten Moment nicht begriffen, was wir da sahen. Deshalb, Sie müssen fragen, ist das wirklich wahr? Und es gibt unzählige Menschen, die ihren Kopf schütteln, die lächeln. Aber es gibt noch mehr von den Evangelisten, den Augenzeugen damals angefangen, die mit Jesus zusammengelebt haben und sie Berichte aufgeschrieben haben, von unzähligen Menschen durch die Jahrhunderte, die uns genau das bestätigen. Das tut Gott. Er tritt plötzlich aus der Unsichtbarkeit heraus. Wir mit unseren Augen, die so viel Nichtiges und Unsinniges sehen können, die Heiligkeit Gottes gar nicht erkennen. Aber es kann Gott gefallen, sich plötzlich sichtbar zu machen. Sie brauchen nicht darauf warten, bis vor Ihnen ein merkwürdiger Lichtstrahl aufzuckt. Das macht Gott ganz anders. Er hat es oft getan, das, was da steht mit Lichtstrahl, das übersetzt ja Luther hier ganz richtig mit der Herrlichkeit Gottes. Was heißt das? Das, was Gott als der Herr an Größe und Macht seiner göttlichen Würde und Schönheit um sich trägt. Und Sie merken schon von unserer Erfahrung, von unserem Begreifen her, wir haben keine Worte. Dieser Gott, der am Anfang bei der Schöpfung der Welt in dieses Chaos hinein das Licht hervorleuchten ließ. Dieser Gott, der einst in der Stiftshütte in der Wüste seine Herrlichkeit wohnen ließ, der einen Jesaja im Tempel etwas ahnen ließ von der Größe und Macht Gottes. Wie können wir heute als Menschen, die wir mit unseren Erfahrungen leben, die Macht und Größe Gottes erkennen? Ich habe den Eindruck, es ist bei Gott noch viel gewaltiger als mit einem großen hellen Blitz, der durch die Nacht zuckt, wie Gott durch sein Wort in ihr Gewissen hineinredet. Die meisten Menschen haben so die Macht und Größe Gottes erfahren. Es war fast das gleiche Erleben wie bei den Hirten. Plötzlich ein Erschrecken, ein Aufwachen. Ja, ist Gott wirklich so da, real in unserem Leben? Und alle haben dieselbe Erfahrung gemacht, dass das Erste, was man dann empfindet, wenn man Gott begegnet, prüfen Sie sich mal bei sich, das ist wahr und erlebbar, dass man zuerst erschrickt über der Schuld seines Lebens. Die Hirten haben es gar nicht beschreiben können. Sie hatten Angst vor der Realität Gottes. Dann lebt er also doch, dann ist mir Gott auf den Fersen. Dann sieht Gott mich, dann ist ja alles vor ihm offenbar. Auch das, was ich verkehrt gelebt habe, ein Schrecken fällt über die Menschen. Die erste Sache, manche haben es erlebt, vielleicht bei einem plötzlichen Unfall oder bei einer wunderbaren Heilung, die Gott ihnen geschenkt hat. Und doch das Tiefste, wenn Gott in unser Gewissen hineinredet und wir auffahren, unser Gewissen erleuchtet ist und erkennt messerscharf Dinge, die wir jahrelang beschönigt und geleugnet haben, die im Lichte Gottes falsch und unrichtig sind. Und doch ist nur die eine Seite dieses Lichtstrahles der Klarheit Gottes. Sofort ruft Gott durch seinen Boten, durch seinen Engel, diesen erschreckten Hirten, die die Augen zusammenkneifen aus Angst, zu: Fürchtet euch nicht. Sehen Sie, das ist die Wahrheit, die Sie erfahren können. Das Erschrecken über die Wirklichkeit Gottes, das ist ganz anders, als wie man sich Gott in seinen Gedanken zusammengedichtet hat. Die Realität des lebendigen, ewigen Gottes, der Herr meines Lebens ist, vor dem man erschreckt aufwehrt. Und dann das andere, dieses Wort, das wieder ins Gewissen hineingeredet wird. Und so wie Gott immer redet, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Ich will es Ihnen heute zurufen, deshalb haben wir Christfest. Weil Gott in Ihrem schwierigen, traurigen, komplizierten Leben viel, viel Freude hineingeben will. Heute Abend will er anfangen. Er will Sie fröhlich machen, aufrichten, Mut machen. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel hat mehr zu sagen, als dass wir nur das erzählen, was wir überall von Unheilsgeschichten der Welt schon auch schon wissen. Die hat eine Botschaft, eine Freudenbotschaft, die uns Mut macht. Gott will sie beschenken, er will sie aufrichten, mutig machen, will in ihr Leben hineingreifen und sie fröhlich machen. Ich verkündige euch große Freude. Er will sie beschenken. Jetzt kommen Sie alle ja von Ihrem Feiern her, von Ihren häuslichen Weihnachtsfeiern. Wir haben in den letzten Tagen in einem dicken Buch gewälzt, in dem einiges über Weihnachtsbräuche und Weihnachtssitten steht. Ist ja toll, was man alles an Weihnachten machen kann. Also man kann Christbaumkugeln aufhängen und man kann Pistazien essen und Hutzelbrot und was weiß ich noch alles, Bärentatzen, und man kann herrliche Lieder singen und Musik auflegen. Und ich denke, Sie haben die ganze Variation der Freude von Weihnachten eingefangen. Man hört ja manchmal Prominente, die sagen, ja, ich freue mich, Weihnachten, das Fest der Familie, und Weihnachten, da will ich einem armen Kind Freude machen und so. Jeder hat ja unendliche Ideen, wie man Weihnachten gestalten kann. Das Wichtigste, meine ich, ist, dass dieser helle Lichtschein der Klarheit Gottes, der Herrlichkeit Gottes in ihr Leben fällt. Das müssen Sie entdecken und finden. Das müssen Sie erleben. In diesen Tagen hat jemand mir gesagt, das ist eigentlich eine komische Sache, wie wir Weihnachten feiern. Das ist eine miese Party. Alle kommen zusammen, die essen und sagen, uns schmeckt schon, wir haben Riesenfreude. Und das Geburtstagskind ist irgendwo in der Kammer versteckt oder ganz ausgesperrt. Das darf nicht mit dabei sein. Es geht doch an der Christnacht um Christus. kann Christus in ihr Leben hineinreden. Das ist das Wichtigste der Weihnachtsfeier. Heute Abend, am Abschluss dieser Christnacht, dass er sein Licht hineinleuchten lassen kann. Es war ja bei den Hirten auch merkwürdig, dass die äußere Erscheinung sehr früh wieder erloschen ist. Vielleicht noch viel früher, als die Kerzen ausgebrannt sind, die sie anzünden. Und dann ist all das wieder vorbei. Sie müssen in den Lichtschein Gottes treten, der nie verlöscht. Und darum ist es auch nicht genug, dass man sich an äußere Erlebnisse hält. Sie mögen in Ihrem Leben Dinge gehabt haben, die Sie aufgewühlt haben. Ich habe das noch oft erlebt bei der älteren Generation. Die haben erzählt, diese tiefgehenden Erlebnisse im Krieg und im Gefangenenlager. Aber das liegt dann so weit zurück. Sie müssen im Licht Gottes stehen bleiben. Und dann müssen Sie sich von den äußeren Erlebnissen lösen. Was hat denn Gott diesen Hirten zugerufen? Geht dorthin, dort ist Christus. Ihr müsst Christus finden. Er war das Licht. Das haben die Evangelisten oft erzählt. Da war Licht. Nicht bloß so ein kurzes, aufflammendes Licht. Wir sahen seine Herrlichkeit. So bezeugt schon Johannes gleich am Anfang seines Evangeliums. Und wieder das gleiche Wort. Das, was im Alten Testament der Lichtglanz ist, der Gott umgibt in der ewigen Welt, den Menschen mit ihren Augen gar nicht sehen können. Den haben wir in Jesus gesehen. In dem Jesus von Nazareth ist der Lichtglanz der Ewigkeit hervorgeleuchtet. Und die Menschen, die Jesus begegnet sind, haben das immer wieder erzählt und gesagt, das war so groß, wie wir ihm gegenüberstanden. Ich verstehe Ihre Zweifel sehr gut und Ihre Bedenken und Ihre Fragen. Meinen Sie nicht, den Hirten sei es auch ganz merkwürdig gewesen, dass just das ein Erkennungszeichen sein soll, ein Baby in Windeln gewickelt, und das soll doch Messias Gottes sein? Und Sie konnten nicht ahnen, dass in diesem irdischen Menschen die Herrlichkeit Gottes Ihnen so entgegenstrahlt? Es haben sich viele Menschen auch an Jesus gestoßen. Hoffentlich gehören Sie nicht dazu. Sind Menschen an Jesus irre geworden? Es haben sich Menschen über Jesus geärgert? Es ist furchtbar, wenn Menschen sich an Jesus stoßen, der doch ihnen das Heil bedeuten kann. Und deshalb will ich es immer wieder sagen, wenn wir hier in der Christnacht feiern, noch viel größer als der Christbaum ist das Kreuz. Wo Jesus das noch einmal erhält, das ist der Lichtstrahl der Liebe Gottes. Den können Sie nur erleben, wenn Sie unterm Kreuz stehen und sagen, Jesus, meine Schuld ist viel zu schwer, die kann ich nicht allein tragen. Die kannst nur du in des Meeres Tiefe versenken. Und ich werde mit meinem Leben nicht mehr fertig. Ich werde mit meinem Wesen nicht mehr fertig. Mit meiner Bosheit, mit den Abgründen mir. Schaffe in mir, Herr, ein neues Herz. Und dann kann man ihn immer nur ansehen, mit seiner Dornenkrone und mit den Wundmalen, den Christus. Und dann einstimmen die Lieder, die Paul Gerhardt gedichtet hat. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Was ist denn da Besonderes dran? Deine Liebe. So kann kein Mensch lieben. So liebt der ewige Gott. Eine solche Barmherzigkeit gibt's nirgendwo als nur bei dir. Und da zeigt uns Jesus die ganze Güte Gottes. Die müssen Sie finden. Ich bin immer wieder traurig, wenn in Weihnachtspredigten nur über den Jammer der Welt gesprochen wird. Und wenn nur das mildtätige Herz in uns gerührt wird. Es ist doch umgedreht. Wir sollen die Freudenbotschaft hören. Von der großen Güte Gottes, die uns umfängt. Und dann möchte Gott, dass es in Ihrem Herzen hell wird. Ich weiß, wie viele Menschen gerade an Weihnachten traurig sind, weil sie einen Schmerz haben. Trauer tut besonders weh in diesen schönen Tagen der Christnacht. Verwundungen von Menschen tun weh. Wenn man erlebt, wie Eltern mit einem umgehen oder wie Kinder mit einem umgehen oder wie
Eheleute miteinander umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, was alles in der Welt an Gemeinheiten, Bosheit ist. Nein! Wenn es nur in meinem Herzen hell wird, und das geht bis hinein in die tiefste Schwermut und in die Traurigkeit, in die Angst und die Hoffnungslosigkeit, unter der Menschen leiden. Gerade Paul Gerhard, der sonst immer wieder singt in den Liedern, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ, heller als tausend Sonnen. Und es gibt keine Traurigkeit mehr. Weicht ihr Trauergeist, sei mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Was soll man sonst hier predigen von der Kanzel? Immer wieder einen Blick auf Jesus richten. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, was auch kommen mag. Du hast einen Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Wir richten unseren Blick auf ihn und dann wird's hell. Sitzen viele da und sagen, ja, ich wünsche mir auch, dass bei Ihnen hell wird. Blicken Sie auf Jesus, legen Sie Ihr Leben ganz unter die Herrschaft Jesu und es wird hell. Es ist nicht bloß ein Lichtschein, der aufblitzt am Firmament, sondern er macht Ihr Leben hell. Jesus will alle Finsternis erleuchten und hell machen. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ob er einen kranken Körper hat, ob er schwierige Menschen hat, ob er nicht mehr weiter sieht mit seinem Leben, er hat das Licht des Lebens, weil er alles in die Hand Jesu legt, der Herr ist. Lassen Sie mich schließen mit der immer wieder packenden Erinnerung an den Mann, der uns das Lied O du Fröhliche geschenkt hat. Es war ja ein großer Spötter, einer der großen Literaten und Satiriker, Johannes Falk in Weimar. Im christlichen Glauben keine Spur, gehöhnt und gelacht. Und dann passiert es, dass in wenigen Wochen 4 seiner Kinder gestorben sind. Ja, merkwürdig, warum es manchmal die schweren Erlebnisse sind, durch die man wach wird. Über dem Erschrecken, wie unheimlich diese Welt sein kann. Und dann erinnert er sich, dass er selber einmal als Kind ein Stipendium für die Schulbildung bekommen hat in seiner Heimatstadt. Und die Stadtväter damals gesagt haben, vielleicht kannst du es im Leben heimzahlen. Und dann nimmt er dort in Weimar die Straßenkinder auf, die es in Massen gab durch die schrecklichen Folgen der napoleonischen Kriege. Und bis zu 200 Kinder hat er aufgenommen, der doch kein Geld hatte. Er wusste nie, wie er es bezahlen sollte. Aber alle, die Johannes Falk kannten, sagte, wie der mit seinen Kindern Weihnachten gefeiert hatte. Und er stand da und sagte, guck doch mal die Kinder an. Das sind alles Kinder, die eigentlich einmal im Gefängnis gelandet wären, Fesseln an die Arme geschmiedet, eingekerkert, zerbrochenes Leben. Und ich darf Ihnen etwas von der Liebe Gottes weitersagen. Und dort für seine Kinder hat er dieses Lied gedichtet. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnasse, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Jetzt wäre schön, wenn Christus in Ihnen auch es so hell machen würde, dass Sie nicht stehen bleiben an der Traurigkeit Ihres Lebens, sondern dass Sie, so haben Sie Hirten gemacht, vielen Menschen weitersagen können von der Freude, die in Jesus angebrochen ist. Amen. Und nun singen wir vom Lied. Auf der Rückseite unseres Liedblattes in der Mitte, ich stehe an deiner Krippen hier, die 3 Verse.
Thank you.
Jesus, du Heiland der Welt, du König Gottes. Wir liegen oft noch in dieser Traurigkeit und können uns selber nicht befreien. Aber du kannst durch deinen Geist uns den Blick des Glaubens freimachen, den Blick auf dich, dass deine Klarheit und Herrlichkeit uns durchdringt. Herr, nimm du all die Traurigkeit weg, auch dieses Selbstmitleid. Aber dir bringen wir auch so viel Schuld und Versagen, was vor dir nicht taugt. Und tilge du das. Und da sehen wir deine große Liebe, mit der du uns suchst und mit der du uns nachgehst. Und wie du dein Leben für uns dahingibst, damit wir nicht verloren gehen. Vielen Dank, lieber Herr. In dieser Freude wollen wir leben. Du schenkst uns diese Freude und diese Herrlichkeit, die nicht aufhört. Und in dieser Freude dürfen wir auch wieder zurückgehen an den Platz, an den du uns gestellt hast. Wir denken jetzt auch an all die, die irgendwo in der Welt unter schwierigen Umständen dir dienen wollen. Wir denken an deine verfolgte und leidende Gemeinde. Wir denken an die Kranken, die angefochten und belastet sind. Lass du doch dein Licht durchbrechen, auch durch alle Traurigkeit, durch alle Belastungen hindurch. Und gib du diese große Freude in deiner Gegenwart und in deiner Nähe. Und so wollen wir auch beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich will nochmal ein Paul-Gerhardt-Lied singen. Kommt und lasst uns Christus ehren. Nachher nach dem Segen stehen, noch singen das O du Fröhliche. Ich will Ihnen aber vorher noch sagen, was wir heute Abend auch noch haben unter vielen Verbindungen, die wir auch in Liebe und in Fürbitte pflegen, dieser Christnacht. Neulich ist ein Student aus Stuttgart, Michael Kesser, der viel in Zaire tätig war als Baumeister, ist auch nach Ruanda gegangen und wir haben ihm verschiedene Bitten mitgegeben. Das soll doch mal klären. Wir wollten ganz sicher sein. Wir hatten in Kigali vor Jahren das Zentrum des Bibellesebundes, ein großes Jugendzentrum aufgebaut. Wir haben schon gehört, dass es nicht zerstört wurde in den Kämpfen. Aber der dort lebende Emmanuel Kayuka, ein Afrikaner, hatte uns schon geschrieben, es wäre ganz wichtig, diese herumstreunenden elternlosen Kinder in Kigali zu betreuen, die er dort sammelt, und auch für die Witwen ein Hilfsprogramm zu machen, wo die Männer umgebracht wurden. Und was uns beeindruckt hat, war, wie Michael Kesser uns erzählt hat, wie das eine ganz grundsolide Arbeit ist und hat sich überzeugt, wie das alles ist. Sie haben auch miteinander geplant, ob man da nicht noch ein Haus bauen könnte. Er würde so gerne den jungen Burschen eine Berufsausbildung anbieten, der Emanuel Kajuka eine Schneiderei und andere Werkstätten. Vor allem jetzt wäre eine Gesundheitsstation wichtig. Das sind die einfachen Hygieneprogramme, mit denen man jetzt in dieser ganzen schrecklichen Not und in dem Hass, der dort in Kigali herrscht, helfen kann. Der Emanuel Kajuka ist selber ein ganz treuer Mann. Er hat zuerst seinen 93-jährigen Vater auf dem Buckel ins Flüchtlingslager im Ausland getragen und sofort wieder zurück, um den Menschen beizustehen und zwischen den Fronten zu vermitteln. Wir wollen heute Abend das Opfer, das wir einlegen, für diese Arbeit des Bibellesebundes geben, für die Werkstätten, für dieses Programm der Straßenkinder, für die Witwen und auch noch für die evangelistischen Schriften, die sie drucken. Dann immer wieder, wenn die Herzen nicht verwandelt werden, wenn da nicht etwas durchbricht aus einer traditionellen christlichen Haltung in ein echtes Erkennen, wer Christus ist, hat alles keinen Wert. Vielen Dank. Und dann wollen wir den Herrn bitten, dass er sie segne und dass sie unter seinem Segen aus dieser Christnacht herausgehen, in der großen Freude, dass er nicht von ihnen weicht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.